Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Über Jahrhunderte waren die Machtverhältnisse in der Gesellschaft klar gegliedert. Zunächst zwischen Arm und Reich, dann zwischen Ober-, Unter- und Mittelschicht. Wenn es gesellschaftliche Konflikte gab, und die gab es reichlich im letzten Jahrhundert, dann bewegten sie sich um Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Die eher rechten politischen Parteien plädierten für die Freiheit des Marktes, die eher linken für eine Umverteilung der Kapitalvermögen. Seit einiger Zeit beobachten Politikwissenschaftler und Soziologen eine neue Entwicklung und neue Konfliktlinien, nämlich einerseits zwischen den nationalstaatlich, bisweilen nationalistisch orientierten Kräften und andererseits den weltoffeneren, globalisierungs- und migrationsfreundlichen Gruppierungen. Ungleichheit in Deutschland, die alten Konfliktlinien gelten nicht mehr. Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Man spricht ja in der Politikwissenschaft häufig von Konfliktlinien oder Cleavages, also dass die politischen Einstellungen in der Bevölkerung entlang bestimmter Konfliktlinien strukturiert sind. Und die klassische Konfliktlinie ist natürlich links-rechts.
Professor Andreas Reckwitz, Soziologe an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder, über Spaltungslinien in der Gesellschaft.
Die Unterprivilegierten auf der einen Seite, die eben aufsteigen wollen, die eben ihre Rechte einfordern, und auf der anderen Seite diejenigen, die eigentlich mit dem zufrieden sind, was sie haben und das gerne bewahren wollen.
Anhand einer solchen Konfliktlinie haben sich auch die klassischen Volksparteien organisiert. Die eher konservativen Parteien, typischerweise Christdemokraten, plädieren für Marktfreiheit. Die eher Linken, wie die Sozialdemokraten, halten Umverteilung für unverzichtbar für eine gerechte Gesellschaft. Doch zunehmend verzeichnen Politikwissenschaftler und Soziologen eine weitere Konfliktlinie, die die Gesellschaft spaltet. Und zwar eine, die quer zu der traditionellen verläuft.
Das ist die Konfliktlinie zwischen den Globalisierungsgewinnern und den Globalisierungsverlierern.
Führt der emeritierte Politikwissenschaftler Professor Thomas Mayer aus und konkretisiert.
Es ist eine ähnliche, vielleicht sogar noch tiefer gehende Konfliktlinie wie die zwischen Kapital und Arbeit. Da spielen ökonomische Gründe eine Rolle, denn wer Globalisierungsgewinner oder Globalisierungsverlierer ist, das hängt von der Ausbildung ab, das hängt vom Beruf ab, das hängt von der Position im Arbeitsprozess ab. Aber Globalisierungsgewinner oder Verlierer kann man natürlich auch dadurch sein, welches kulturelle Kapital jemand hat. Also Weltoffenheit, Sprachen, Weltkenntnis, die Fähigkeit, sich sozusagen in internationalen Zusammenhängen zu bewegen und auch von der eigenen lokalen Identität einen gewissen Abstand zu nehmen. All diese Dinge.
Mit dem Erstarken des Rechtspopulismus bekommt diese Spaltung zwischen Globalisierungsverlierern und Globalisierungsgewinnern eine neue Brisanz. Die rechtspopulistischen Parteien sehen sich als Vertreter der Globalisierungsverängstigten, die sich von anderen Parteien ignoriert fühlen, analysiert der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Sie fühlen sich entfremdet im eigenen Land und mit der Beschleunigung des Alltags überfordert. In etlichen Ländern Europas sind globalisierungs- und migrationsfeindliche Parteien schon lange normal. In Deutschland aber sind die Rechtspopulisten erst mit der Flüchtlingskrise von 2015 erstarkt. Bis dahin gab es aufgrund der deutschen Geschichte eine Art Nachkriegstabu, offen fremdenfeindlich aufzutreten, so der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel von der Humboldt-Uni in Berlin.
Wenn wir zurückblicken, dann sehen wir zu Beginn von 2015 eine Partei, die AfD, die im Grunde von mittelmäßigen Ökonomieprofessoren, liberal-konservativen Zuschnitts geführt werden, mit wenig Unterstützung, sichtbar unter der 5%-Grenze. Und dann kommt die Öffnung der Grenzen, das Faktum, dass dann die Politik oder die Regierung insbesondere gesagt hat, Asyl kennt keine Obergrenze und wir können das gar nicht stoppen. Das hat etwas gezeigt, was fatal war, nämlich, dass der Staat sich für handlungsunfähig erklärt hat. Und das hat dann tatsächlich zu einer Aktualisierung der Fremdenfeindlichkeit geführt, die es in unserer Gesellschaft gibt.
Seither, so Merkel, gibt es auch in Deutschland eine Konfliktlinie zwischen Kommunitaristen und Kosmopoliten. Im Zentrum der Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen steht die Frage, wie stark die nationalen Grenzen geöffnet oder geschlossen werden sollen.
Die Kosmopoliten haben als Glaubenssatz, dass sie nicht nur Bürger in einem Nationalstaat sind, sondern dass die Menschen Weltbürger sind. Und als Weltbürger haben sie ganz bestimmte und viele Rechte. Auf der anderen Seite sind die Kommunitaristen. Kommunitaristen deshalb, weil sie an eine Communitas, an eine Gemeinschaft sich eng gebunden fühlen. Und sie wollen die Grenzen möglichst stark kontrolliert haben.
Der amerikanische Soziologe Craig Calhoun bezeichnete die Gruppe der Kosmopoliten einmal als die Frequent Flyers unserer Gesellschaft. Sie vertreten den aktuellen Zeitgeist, sind weltgewandt, globalisierungsfreundlich. Sie bejahen kulturelle Vielfalt und sind entsprechend tolerant, offen und plural eingestellt.
Die Personen mit kosmopolitischen Werthaltungen können den Eindruck haben, dass die Gesellschaft sich in der Tendenz eigentlich genau in die richtige Richtung entwickelt. Denn was wir in den letzten 15 bis 20 Jahren beobachten können, ist ja genau eine Öffnung der nationalen Gesellschaften im Hinblick auf mehr internationale Kooperation, mehr europäische Integration. Es gibt auch mehr Anerkennung unterschiedlicher geschlechtlicher Lebensweisen.
So der Soziologe Professor Holger Lengfeld über das Profil dieser Gruppe.
Die natürliche Repräsentanz, die Partei, die Menschen mit kosmopolitischen Überzeugungen am ehesten vertritt, das sind in Deutschland die Grünen. Denn das sind Menschen mit mittlerem, teilweise auch höherem Einkommen. Es sind die mittleren bis gut gebildeten Personen und die bei den Grünen genau ihre Position wiederfinden.
Und die Kommunitaristen? Der Soziologe an der Uni Leipzig betreute mehrere Studien über AfD-Wähler.
Also Kommunitarismus und Rechtspopulismus stehen in einem relativ engen Zusammenhang. Und was wir da sehen ist, dass Menschen, die sich gegen Zuwanderung aussprechen, die Multikulturalismus nicht als ein gesellschaftliches Ideal ansehen, die glauben, dass Zuwanderung vor allen Dingen Konflikte auf dem Arbeitsmarkt mit sich führt oder dass weniger Sozialleistungen gezahlt werden, dass diese Menschen auch tatsächlich dazu neigen, rechtspopulistische Parteien zu unterstützen.
Allerdings vermutet Holger Lengfeld auch noch andere Motive, weshalb Menschen mit dem Rechtspopulismus liebäugeln.
Zum Beispiel die Frage der Einstellung zum Geschlechterverhältnis. Will man Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern oder eher ein traditionelles Geschlechterbild? Will man unterschiedliche sexuelle Orientierungen als gleichberechtigt in der Gesellschaft ansehen oder ist man dagegen?
Es sind aber auch sozioökonomische Gründe, weshalb Menschen dem Rechtspopulismus zuneigen. Da ist zum Beispiel die Angst der Modernisierungsverlierer, dass sich durch Zuwanderung die Konkurrenz um Billigarbeitsplätze und Sozialleistungen verschärft. Thomas Mayer erläutert.
Wenn jemand sagt, wir wollen kontrollierte Grenzen, unter anderem, weil wir denken, dass dann auch unsere sozialen Verhältnisse, unsere wirtschaftliche Situation ein bisschen besser wird. Da kann ja etwas dran sein. Wenn natürlich ganz viele kommen, die im Niedriglohnsektor konkurrieren, Hunderttausende mit ganz geringen Einkommen zufrieden sind, ist natürlich die Befürchtung derjenigen, die hier schon ein niedriges Einkommen haben, dass sie da gefährdet sein könnten, nicht ganz unberechtigt. Schulen, Wohnungen und Ähnliches, das muss man auseinandersortieren.
Und dennoch sind sich viele Gesellschaftswissenschaftler darüber einig, dass es vor allem kulturelle Wertvorstellungen sind, die die Spaltung zwischen Kommunitaristen und Kosmopoliten bestimmen. Der Streit geht darum, wie offen eine Gesellschaft sein soll und weniger um die Angst vor sozioökonomischer Bedrohung durch die Migranten. Das war das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die Holger Lengfeld mit seiner Mitarbeiterin Clara Dilger im Jahr 2018 veröffentlichte.
Ich denke, die Gleichsetzung von Kommunitaristen und wirtschaftlichen Modernisierungsverlierern ist falsch. Denn wir wissen aus den Umfragestudien, dass unter den Kommunitaristen auch Menschen mit mittlerer und höherer Bildung sind. Menschen mit Berufen, die in der Mittelschicht ausgeübt werden und auch in der Oberschicht. Also Kommunitaristen sind nicht Menschen mit einem kleinen Einkommen, die sich wirtschaftlich gerade so über Wasser halten müssen. Die Daten geben das genau nicht her.
Diese neue kulturelle Konfliktlinie setzt vor allem die klassischen Volksparteien unter Druck, weil sie quer durch deren Programme, ihre Politik, ihre Mitglieder und Wählerschaft geht. Kosmopoliten und Kommunitaristen lassen sich eben nicht mehr nach Links-Rechts-Schemata einordnen. Und in dem Maße, in dem die Flüchtlingspolitik von CDU und SPD zumindest in den Jahren 2015-2016 vor allem von kosmopolitischen Überzeugungen getragen war, zogen sich die Kommunitaristen resigniert zurück. Der Diskurs der Universalisten bestimmte die Öffentlichkeit. Das bestätigt auch der Soziologe Andreas Reckwitz von der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder.
Das ist natürlich auch eine Position, die jedenfalls bisher zum Beispiel in den Medien auch sehr präsent war, die auch in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, wo man auch hinschaut, eher präsent war, während diese kommunitarische Position, die eher vertreten wird, auch von Teilen der alten Mittelklasse, von Teilen der neuen Unterklasse, dass die bisher eigentlich nicht so präsent war, also auch kulturell und auch politisch nicht besonders präsent war. Und jetzt, also auch populistische Parteien natürlich versuchen sehr radikal und teilweise extremistisch diese Position jetzt in die Öffentlichkeit hinein zu transportieren.
Mit dem Erstarken des Rechtspopulismus sei es aber nachgerade zu einer populistischen Revolte gekommen, so der Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel. Seither treiben die Rechtspopulisten mit ihrer fremdenfeindlichen Wutrhetorik die etablierten Volksparteien vor sich her. Auf der anderen Seite schwingen die Kosmopoliten die Moralkeule und wollen ihre Gegner als Populisten, Rassisten oder Neonazis aus dem politischen Diskurs ausschließen. Mit der Folge einer zunehmend polarisierten Diskussion, in der die Kosmopoliten die Diskurshoheit für sich beanspruchen.
Mit der Überheblichkeit der besseren Bildung, mit der besseren Begrifflichkeit, der politisch korrekten Begrifflichkeit schließe ich die anderen aus dem Diskurs aus. Und das Problem ist, dass diese Ausgeschlossenen sich dann doch sehr viel stärker den extremeren Parteien zuwenden und für die Demokratie dann zumindest zeitweise verloren sind.
Und obwohl Wolfgang Merkel sich selbst kosmopolitischen Werten verpflichtet sieht, kritisiert er,
dass schon jemand, der nicht mehr den aktuellsten korrekten Begriff verwendet in diesen Feldern, dass der aus der Diskussion draußen ist, verdächtigt wird, AfD-nah zu sein. Das geht bis in die Frage hinein, wie man zur Europäischen Union steht, wenn man etwa kritisiert, dass das ein neoliberal zugeschnittene, auch technokratisch und häufig wenig demokratisch agierende Union ist, das ist eigentlich eine linke Position, dann wird man schnell verdächtigt, aha, zurück zum Nationalstaat, aha, du bist ein Nationalist.
Bereits das Gegeneinanderstellen der Begriffe Kosmopoliten und Kommunitaristen erwecke einen falschen Eindruck, so der Politikwissenschaftler Thomas Mayer. Man unterstelle dabei, es handele sich bei beiden Gruppen um homogene Kollektive, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Die Grenzen zwischen beiden Lagern seien aber fließend. Natürlich gäbe es jene völkisch gesinnten Kommunitaristen, die an der Grenze des Rechtsextremismus agierten. Aber dies sei nicht die Mehrheit derer, die eher grenzkontrollierend und gemeinschaftsschützend seien.
Deswegen leiten diese beiden Begriffe, Kosmopolitismus eher weniger, aber Kommunitarismus, ziemlich in die Irre. Das muss man dazu sagen, weil sonst hat man sofort diesen Reflex, ja, das sind doch diese dumpfen Identitätspolitiker. Und wenn man das unterscheiden würde, dann wäre schon mal so eine gewisse Grundtendenz, dass etwa die hochnäsigen Kosmopoliten, die durch ihre eigene Berufsausbildung, durch ihre eigene Position, durch ihr eigenes hohes Kulturkapital denken, auf die anderen herabschauen zu müssen und die einfach nur für zurückgeblieben und behindert zu halten, die wäre dann schon mal relativiert. Da könnte man mal anfangen, darüber zu reden, was wäre denn eine Politik, was wäre denn überhaupt ein Umgang mit den Konfliktfragen, der ein Verständigungsverhältnis zwischen diesen Gruppen herbeiführt?
Demokratische öffentliche Diskurse, so wiederum Wolfgang Merkel, dürfen nicht aus, sondern müssen einschließen. Keineswegs sollten die Kosmopoliten ihre moralischen Werte und kulturellen Errungenschaften aufgeben. Aber aufgeben sollten sie ihre Hybris. Eine Hybris, die darin besteht, Menschen, die den demokratischen Wert des Nationalstaats hochhalten oder die Angst vor dem Verlust der ihnen vertrauten Heimat äußern, als anachronistisch aus den Debatten auszugrenzen. Stattdessen sei es nötig, so wiederum Holger Lengfeld,
dass man miteinander im Gespräch bleibt, Diskussionen führt, obwohl man die Wertposition der jeweils anderen Seite für falsch hält. In dem Moment, wo aus politischen oder aus Wertegegnern Feinde werden, droht die Integration der Gesellschaft tatsächlich zu verschlechtern.
Und mahnend fügt der Soziologe hinzu:
Im Mediensystem ist das genau das Gleiche. Das deutsche Mediensystem hat, wenn Sie sich die Journalistinnen und Journalisten anschauen, einen höheren Anteil von Kosmopoliten, würde ich sagen. Und entsprechend stellt sich dir die Frage da auch, wie gehe ich denn jetzt mit Berichten über die AfD beispielsweise um? Mein Rat wäre immer, so sachlich wie möglich Informationen in den Vordergrund stellen und nicht versuchen, die eigene Werteposition, die dann zur Diskreditierung führt, ebenfalls mit abzubilden. Das gilt für Journalisten wie für Politiker, für Wissenschaftler, wie ganz normale Leute, glaube ich. Nur das ist ein Weg, wie man auf friedlichem Wege zentrale Konflikte in der Gesellschaft versuchen kann zu bearbeiten, auch wenn die Lösung nicht einfach ist.
Ungleichheit in Deutschland. Die alten Konfliktlinien gelten nicht mehr. Das war ein Beitrag von Ingeborg Breuer.